Danke auch euch als Lobpreisteam. Ich genieße das total, auch einfach mal da unten stehen zu können und Gott anzubeten, ohne hier vorne stehen zu müssen. Und deswegen möchte ich euch ganz sehr danken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt eben im Lobpreis irgendwie so gedacht, es ist so ein bisschen so eine gedrückte Stimmung gerade. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an diesem Feiertag, der gerade war. Ich merke immer wieder so, wir freuen uns so Freitagabends aufs Wochenende. Und dann sind wir Freitagabends, ja, da fängt das ja erst an. Aber wir kommen jetzt gerade von so einem Feiertag. Und vielleicht ist die Luft auch schon so raus und so ein bisschen auch ist man so konfrontiert. Man hat mehr Zeit auch so zum Nachdenken und wird auch mit dem konfrontiert, was vielleicht auch gerade überhaupt nicht so gut läuft. Und dann singen wir solche Lieder wie Let It Rain, Open the Floodgates of Heaven und stehen da mit offenen Händen oder mit leeren Händen und fragen uns einfach nur, ja, wo bist du denn, Gott? Und vielleicht geht dir das ja gerade so. Und wenn das so ist, ich möchte euch einfach mal bitten, dass jeder Einzelne von euch die Augen zumacht. Ich mache auch die Augen zu, keiner guckt irgendwie hin. Und dass, wenn du sagst, ja genau so ist es gerade bei mir, dass du einfach dich mal symbolisch einfach die Hand nach oben streckst und sagst, Gott, genau das empfinde ich auch gerade so. Und ich möchte dir zusagen, was Gott über dich denkt, nämlich, dass er dich beim Namen gerufen hat, dass er dich kennt, dass du sein bist, dass selbst wenn du durchs Feuer gehst, er nicht zulässt, dass du verbrennst, selbst wenn du durchs Wasser gehst, dass du nicht ersäufst. Und Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du treu zu deinem Wort stehst, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du das auch segnest, was ich sage. Ich habe den Eindruck, das, was ich sagen kann, ist nichts wert, wenn du es nicht füllst mit mit deinem Geist. Darum bitte ich dich. Amen. So, geht es so besser? Vielleicht, hoffentlich. Ihr dürft die Augen übrigens wieder aufmachen. Und ich würde euch auch sogar empfehlen, dass ihr sie gut aufmacht, weil ich will da was aufschreiben und ich will so viel draufschreiben, dass die da hinten wahrscheinlich nichts mehr sehen. Also ihr könnt jetzt einfach alle nach vorne kommen. Hier sind auch die ersten zwei Reihen. Also wenn jeder 2 bis 3 Reihen jetzt vorgeht, denn die Zeit haben wir außerdem ein bisschen mehr Durchblutung, mehr Aufmerksamkeit, dann könnt ihr es besser sehen. Genau. So, und wo wir gerade dabei sind und so unorthodoxe Methoden anwenden, ich war nur ein Taschentuchpäckchen, ich habe schon gedacht, die Leute fangen schon an, Schlüpper auf die Bühne zu werfen, aber das wäre das falsche Setting. Gut, ich möchte euch mal bitten, eure Handys rauszuholen, irgendwas, womit ihr Notizen schreiben könnt. Keine Sorge. Ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben. Und zwar geht es um Folgendes. Wie viele Lieder kennst du, wo das Wort Liebe im Titel vorkommt? Von mir aus auch Love oder L'amour oder Amore, egal welche Sprache dieses Lied ist. Ihr habt jetzt 1 Minute Zeit und ihr schreibt so viele Lieder auf, wie ihr könnt. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Also, ich glaube, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe einen Moment mit dem Gedanken gespielt, sämtliche Titel von Liedern, die ich kenne, über Liebe in diese Predigt einzubauen. Ich habe es dann gelassen. Ich war auch ein bisschen spät dran und ich habe auch gedacht, nein, ich will es auch nicht übertreiben. Ja. Also, eins ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als ich so drüber nachgedacht habe, was mir so an Liedern kommt und auch so an Zitaten über Liebe, was ist Liebe, diese ganzen Liebe-ist-Sprüche, dass Liebe an sich erstmal ein inflationär gebrauchtes Wort ist. Das heißt, dieses Wort wird ständig gebraucht, jeder kennt es, eben unterschiedlichsten Zusammenhang, ja. Aber so richtig erklären, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und so kommt es, dass auch jeder ein bisschen was anderes darunter versteht. Und heute kommen wir in unserer Themenreihe über den ersten Korintherbrief an eine Stelle, in der Paulus selbst über genau dieses Wort ganz viel schreibt. Und Paulus hat den Korinthern bereits ganz viel darüber erklärt, was es heißt, nicht nur einfach an Gott zu glauben, sondern ja wirklich mit ihm zu leben. Er hat davon geschrieben, dass wir durch diese Beziehung zu Gott heilig werden. Und das heißt eben nicht, dass wir einfach nur fromm, betend oder bibellesend irgendwie hier in der Kirche sitzen, sondern dass wir Gottes Charakter in dieser Welt widerspiegeln sollen. Was für eine Aufgabe, was für ein Wort, was für eine große Berufung. Und deswegen hat Paulus auch schon einiges darüber geschrieben, was eben zu diesem Charakter Gottes nicht passt. Er hat die Korinther ganz konkret auf Dinge hingewiesen, die bei ihnen passieren, aber die Gott so gar nicht gefallen. Und er hat ihnen gesagt, wie sie es besser machen können, wie ihre Gemeinde Gott wirklich Ehre machen kann und wie Gott sich überhaupt Gemeinde und Gemeinschaft so vorstellt. Und der Abschnitt, den wir heute lesen, den wir heute behandeln, könnte man quasi als den Höhepunkt oder das Herzstück dessen bezeichnen, was Paulus den Korinthern so auf den Weg mitgeben will. Deshalb wird dieser Teil, dieses Kapitel, 1. Korinther 13, auch häufig das Hohelied der Liebe genannt. Also noch ein Lied mit Liebe drin. So. Liebe. Und Paulus beginnt damit, dass er sagt, dass alles, was er tut, um Gott Ehre zu machen, um heilig zu leben und um einfach das zu tun, was Gott sich von ihm wünscht, vor Gott nichts wert ist, wenn er nicht die Liebe hätte. Alles umsonst, wenn ihm die Liebe fehlt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was er damit überhaupt meint. Wir alle haben unsere Vorstellung von Liebe, die ganze Welt hat ihre Vorstellung, was Liebe ist und was nicht, ja? Was meint er denn jetzt? Liebe, was meinst du damit und vor allem Liebe zu wem oder was? Meint er die Liebe zu anderen Menschen, also wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen die die Liebe zu anderen, meint er die Liebe zu sich selbst, meint er die Liebe zu Gott? Die Liebe zu Gott? Meint er die Liebe von Gott zu ihm? Meint er die Liebe von anderen zu ihm? Meint er die Liebe von Gott zu anderen? Meint er die Liebe von anderen zu Gott? Was meint er denn jetzt, bitteschön? Und die Antwort auf all diese Fragen ist ja. Genau, das ist gemeint. Was jetzt davon? Ja, alles. Das alles ist hier gemeint. Das alles. Das ganze komplette Programm. Im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird Jesus gefragt, was denn das höchste Gebot ist. Was, Jesus, ist denn jetzt bitteschön die Antwort auf das Leben, das Universum und alles? Und Jesus antwortet nicht mit 42, sondern mit: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste Gebot. Das andere ist dem gleich, also quasi, das ist das Gleiche, das gehört da eigentlich genauso mit drin. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ist auch eigentlich ganz cool, ja. Ich weiß nicht, wer schon mal so die Bibel so sich angeschaut hat, so das ganze Alte Testament, also genau das, was er hier sagt, das Gesetz, also die Bücher Mose und die Propheten und dazwischen drin noch ein paar andere Bücher, aber ist egal. Das ist eine ganze Menge. Ja, und Jesus sagt also, die Kurzform davon ist eigentlich genau das. Jesus sagt also, das größte Gebot betrifft nicht nur unser eigenes Verhalten, Ja, das ist ja so immer so die Frage, darf ich das jetzt noch? Ist das schon Sünde? Ist das noch okay vor Gott? Immer so wieder, darf ich das noch? Ja, und es geht gar nicht hier darum, um mein Verhalten, sondern es geht zuallererst um eine Beziehungssache, und zwar um so ein ganzes Beziehungskonstrukt aus Gott, den anderen und mir. Wir sehen schon, der Begriff von Liebe, der hier verwendet wird, ist viel umfassender als der, den wir sonst in der Welt so kennen. Wir bezeichnen mit Liebe hauptsächlich Zuneigung, Freundschaft, Partnerschaft oder halt Sex. Also etwas, was einfach so zwischen Menschen stattfindet. Ja? Das hat diese Komponente so überhaupt nicht drin, sondern höchstens das hier. Aber weil die Bedeutung von der Liebe, die Jesus und Paulus hier meinen, so viel größer ist als das, was Menschen als Liebe bezeichnen, wird auch hier ein anderer Begriff verwendet. Einfach um deutlich zu machen, das ist hier nicht so das, was Menschen als Liebe bezeichnen und was man vielleicht auch individuell auslegen kann, sondern hier geht es um eine ganz, ganz spezielle Form. Hier geht es um eine ganz, ganz, ja, vielleicht auch eine grundlegende Sache, was dieses ganze Ding zwischen Gott, Menschen und mir überhaupt erst so zum Tragen bringt. Und dieses Wort, was hier mit Liebe übersetzt ist, das heißt im Griechischen Agape. Schreibt lieber mit Schwarz. Agape. Ich glaube, da kommt noch so ein Strich drüber, aber das, keine Ahnung. Agape. Und dieser Begriff, der bezeichnet, wie ich schon gesagt habe, vor allem die Liebe Gottes. Im ersten Johannesbrief heißt es sogar, dass Gott selbst diese Liebe ist. Also das ist wirklich ein richtig großer Begriff, dieses Wort Agape, und kommt in der Bibel 115 Mal oder noch mehr häufiger vor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Je nachdem, was man da so... Nee, also egal. Auf jeden Fall kommt das richtig, richtig, richtig viel vor. Und das heißt, dass Liebe auf jeden Fall schon mal nicht einfach nur irgendwie so ein Gefühl ist, was man vielleicht mal hat für jemanden und was hoffentlich auch lange bleibt und lange hält, damit die Beziehung auch nicht gleich in die Brüche geht. Es ist auch nicht einfach irgendwie so eine Entscheidung, die man irgendwann mal vor einem Altar irgendwie offiziell gemacht hat oder vor einem Standesamt und dann hofft, dass sich das nicht irgendwie im Laufe der Zeit ändert und man sagen muss, ja, mein Versprechen war halt irgendwie nur ein Versprechen, da habe ich mich versprochen. Liebe ist also nicht irgendwie ein Gefühl oder eine Entscheidung, sondern Liebe ist hier eine Person. Gott selbst ist diese Liebe. Ja, jetzt denkst du dir natürlich, was sollst du damit anfangen? Ne? Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Liebe ist also essentiell, damit irgendwie das, was wir tun, wirklich Bedeutung hat. Liebe ist irgendwie so ein Konstrukt, gleich so eine Beziehungskonstrukt aus Gott, den anderen und mir. Und dann ist die Liebe gleichzeitig auch noch irgendwie Gott selber. Gibt's da vielleicht auch noch mal eine Erklärung zu? Oder noch besser, gibt's da vielleicht so eine Definition, was Liebe ist? Das wäre doch gut, so eine Definition von Liebe, damit wir das ein für alle Mal geklärt haben, dass man auch nicht mehr irgendwie sagen muss, das ist es, das ist nicht und so weiter, Diskussion, sondern erstmal ganz klar hier so, wenn man was von oben runterfallen lässt, dann fällt es auch runter, ja. Ganz, ganz einfach eine Definition. Und genau das gibt's nicht. Tut mir leid, ich muss euch enttäuschen, das gibt's nicht. Es gibt keine Definition von Liebe. Das ist interessant für den Glauben nämlich, was ja eigentlich auch so ein komplizierter Begriff ist. Was ist denn das jetzt, was ist es denn nicht? Dafür gibt's sowas. Da hat der Autor vom Hebräerbrief eine ganz tolle Definition gefunden. Nur mal so, Side Fact, ja. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Kann man auswendig lernen, und wenn dich jemand fragt, was ist, glaube ich, ja, Hebräer 11, Vers 1, kann man sich gut merken, drei Ansen hintereinander, muss man nur noch das Komma richtig setzen, und dann heißt es, ja, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Fertig. Glaube definiert. Aber bei der Liebe gibt es sowas nicht. Aber wenn man das liest, was ich gleich vorlesen will, was Paulus stattdessen über die Liebe schreibt, da spürt man förmlich, wie er selbst so total fasziniert von dem ist, worüber er da gerade schreibt. Dass er nicht mit der distanzierten Nüchternheit eines Verhaltensforschers eine wissenschaftliche Zusammenfassung geben kann nach dem Motto, die Liebe ist eine hormonell hervorgerufene Geisteskrankheit, die dem Trieb der Arterhaltung Vorschub leistet und mit der Eheschließung in den meisten Fällen wieder kuriert werden kann. Nee. Den kanntet ihr noch nicht? Sagt mal, lernt ihr was in der Schule? Jetzt kommt der Bruch. Die Worte von Paulus klingen so viel besser. Und einige von euch kennen sie, aber ich möchte sie euch gerne vorlesen. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nie die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Ich liebe diese Worte. Ist das nicht genial? Das klingt liebevoll, ohne kitschig zu sein. Das sind so starke Worte und gleichzeitig so zärtlich. Wie ein Musikliebhaber, der versucht, seine Begeisterung für eine wunderschöne Sinfonie in Worte zu fassen. Oder wie ein Profisportler, wie zum Beispiel ein Fußballer, der im Interview gefragt wird, warum er oder wie die Leidenschaft für Fußball in sein Leben gekommen ist, für den das alles ist, der sagt, wie sehr er das liebt, wie sehr ihn das erfüllt. Oder einfach wie ein Mensch, der in der Beziehung mit Gott lebt und versucht zu beschreiben, wie erfüllend das ist. So klingen diese Worte und so sind sie auch. Und wenn Gott diese Liebe, diese Agape ist, dann dürfen wir für diesen Begriff Liebe in diesem Text tatsächlich auch einfach mal Gott einsetzen und schauen, wie dieser Text dann klingt. Und ich darf ihn wieder vorlesen. Gott ist geduldig. Und er ist freundlich. Er kennt keinen Neid. Gott spielt sich nicht auf. Noch ist er eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Gott verliert nicht die Beherrschung und er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut Gott sich mit. Alles trägt er, in jeder Lage glaubt und hofft er, allem hält er stand. Manche Aussagen klingen hier vielleicht ein bisschen merkwürdig und einige Aspekte von Gott kommen vielleicht auch noch gar nicht vor und vielleicht sind manche Aspekte tatsächlich auch eher eine Beschreibung, wie diese Liebe aussieht, wenn sie in uns Menschen und in unseren Beziehungen Gestalt annimmt. Wenn das die Liebe ist, von der Paulus schreibt, dass wir sie so nötig haben, dann lass uns doch mal aufschreiben, was sie ist oder wie sie ist und wie nicht. Wird jetzt ein bisschen klein. Aber ich schreibe das einfach mal auf. Einfach damit das hier mal so bildlich da ist, dass jeder das lesen kann. Ne? Wie sie ist. Wie sie nicht ist. Ich weiß, mit der Schrift hätte ich auch Arzt werden können. Erstens, sie ist geduldig. Zweitens, sie ist freundlich. Dann kommt etwas, wie sie nicht ist. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf und ist nicht eingebildet. Ich würde das mal zu einem zusammenfassen. Weil, so wie ich das verstehe, ist das einfach eine Erklärung, also quasi, um das deutlich zu machen, was das bedeutet. Spielt sich nicht auf. Auf, beziehungsweise ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Kann keiner lösen, ne? Mir tut das gut, das ist ja auch für mich, ich schreibe ja auch so eine Predigt auch für mich, ja, dass ich das einfach immer wieder vor Augen habe, deswegen je öfter ich das schreibe, desto besser verstehe ich das auch, ja? Sucht nicht den eigenen Vorteil, oh Mist. Der war so gut und der war nicht geplant. Ach ja, ist das schön. Verliert nicht die Beherrschung. Sechs, trägt keinem etwas nach. Also tragt mir das bitte nicht nach, dass ich hier so lange brauche. Nö. Geht ja die ganze Lerneffekt für mich flöten. Ich habe es immer noch nicht gelernt, ne? Freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. So, die anderen Punkte sind ein bisschen kürzer. Drei, hier, also ja, ich nummeriere das so durch. Freut sich mit, wo die Wahrheit siegt. Er trägt alles. Glaubt in jeder Lage. Auch ein heftiges Ding. Glaubt in jeder Lage. Sechs, hofft immer. Sieben, hält allem stand. Wunderschön. Ja, stimmt. Ich habe natürlich jetzt zwei Punkte zusammengefasst, weil ich wirklich auch der Meinung bin, dass es eigentlich das Gleiche ist. Aber was ihr hier seht, das sind 2x7 Eigenschaften der Liebe. Für die Zahlenbegeisterten unter euch, 2 ist die Zahl der kleinsten Gemeinschaft. Wer hätte das gedacht? Aber 7, das ist die Zahl der Vollkommenheit. Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, die beschreiben quasi, wie vollkommene Gemeinschaft aussieht. 2x7. Ich wünschte, wir hätten jetzt die Zeit, jede einzelne Eigenschaft genauer zu betrachten und durchzubuchstabieren, aber das würde den Rahmen sprengen. Ja. Die Worte, die hier hinter jeder dieser Eigenschaften stecken, die sind gewaltig. Nur als Beispiel. Geduld meint hier nicht einfach nur, dass man nicht gleich genervt ist, wenn jemand zu spät kommt oder nicht gleich rafft, was man ihm erklärt oder so. Das Wort meint, dass man einen ersehnten Prozess oder ein ersehntes Ziel leidenschaftlich, also auch mit Leidensbereitschaft unterstützt, ohne ihn krampfhaft beschleunigen zu wollen. Ist ein langer Satz, ja, ich lasse ihn nur mal vor. Das Wort meint, dass man einen ersehnten Prozess, ein ersehntes Ziel leidenschaftlich beziehungsweise mit der Bereitschaft zu leiden unterstützt, ohne ihn krampfhaft beschleunigen zu wollen. Der Begriff, also als ein Beispiel, der wird in der Landwirtschaft verwendet für einen Bauern, der sein Feld bestellt. Ja, der geht ja auch nicht hin und so, der sät es dann aus und dann so, oh, jetzt mach mal hin hier. Boah, schon 2 Wochen rum und noch nichts da. Ja. Ja, ich bin ja geduldig, ne? Nee, so ein Bauer, der wird danach gucken. Der wird für gutes Wetter beten. Der weiß genau, dass das auch seine Zeit braucht. Der wird danach gucken, dass da kein Ungeziefer dran ist, wenn die Halme groß werden. Der wird alles dafür tun, dass seine Ernte gelingt. Und der wird aber auch diesen kleinen Pflänzchen die Zeit lassen, die es braucht, um zu wachsen. Das ist Geduld. Das ist das, was hier gemeint ist. Was würde das für uns bedeuten? Was würde passieren, wenn wir so miteinander umgehen würden? Wenn wir also nicht einfach nur akzeptieren, wenn jemand halt ein bisschen schwierig ist und so, ach, den ertrage ich halt mit Geduld, ja. Und wenn das Gespräch rum ist, boah, dann bin ich auch wieder froh, ja. Sondern wenn wir einander darin unterstützen, dass die Dinge, die uns an uns selbst so stören, auch daran zu arbeiten, mit dem Ziel oder mit der Erwartung, dass Gott in uns seine Liebe zum Vorschein bringen will. Dass wir mehr und mehr so werden, wie Gott uns schon will. Ich habe schon letzten Monat über Beziehungen geredet. Und ich habe gesagt, ich bin kein Freund davon, der sagt, von diesen Sprüchen so, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Nein, 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 ich sehe das ein bisschen anders in der Bibel. Gott will uns verändern. Und Gott will uns dazu gebrauchen, dass wir einander helfen, auch mehr und mehr so zu werden wie Jesus. Das ist nicht immer bequem und es ist auch nicht so, dass wir jemanden jetzt in diese Form reinpressen. Sondern dass wir Leute darin unterstützen, dass wir einander darin unterstützen, so zu werden, wie Jesus uns schon sieht. Ich spreche immer noch nur von diesem einen Punkt, ne? Nur von Geduld. Was würde passieren, wenn wir mit uns selbst plötzlich geduldig wären? Wenn wir uns nicht mehr für jedes Mal verdammen müssen, wenn irgendwas richtig bescheuert war in unserem Leben. Wenn wir mal wieder so richtig Mist gebaut haben. Sondern wenn wir die Möglichkeit haben, zu analysieren, was ist eigentlich schiefgelaufen? Woran liegt das? Und das vor Gott zu bringen. Und wirklich zu erwarten, Gott, ich bring dir das, ich habe das schon wieder versaut. Ich danke dir, dass du mich genauso geduldig betrachtest, wie ich mich betrachten darf. Und dass du an mir arbeiten willst und dass du diese Liebe, von der wir hier reden, in mir immer mehr auch wachsen lassen willst. Und ja, Gestalt annehmen willst. Was würde passieren, wenn wir in unserem Umgang zu Gott geduldig werden? Und ich glaube, das ist für einige von uns ein ganz schön schwieriger Punkt, wo wir für Dinge beten, schon seit Jahren vielleicht, und es passiert nichts. Und wir sagen, Mensch, Gott, jetzt aber mal Butter bei die Fische, es ist Zeit, ja? Und das ablegen und eher zu so einer Haltung kommen, Gott, du weißt, worum ich dich bitte. Und du kommst nicht zu spät mit dem, was du tust. Ich will dir darin vertrauen, dein Wille soll geschehen. Wie gesagt, jede dieser Eigenschaften ist noch viel, 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 viel größer als das, was wir jetzt hier schon so gleich mit dem offenen, sofort mit dem Auge erkennen. Und selbst das reicht ja schon aus, um zu sehen, dass wir da noch ganz schön Potenzial nach oben haben, in jedem einzelnen dieser Bereiche, was unsere Freundlichkeit angeht, was unseren Neid angeht, wie wir uns manchmal aufspielen, dass wir manchmal vollkommen uns im Ton vergreifen oder einen dummen Spruch machen, wo er nicht angebracht ist. wo wir doch auch sehr in unseren, selbst in unseren Liebesbeziehungen, doch auch so unseren eigenen Vorteil suchen. Dass es uns gut geht. Wie viel Potenzial da noch nach oben ist. Ich glaube, das erkennen wir mit bloßem Blick. Mir ist dieser Abschnitt auch immer wieder so eine Checkliste. Wenn ich in Entscheidungen, gerade auch was so Beziehungen angeht, stehe oder mich in schwierige Gespräche zu führen habe, erfüllt das, wie ich über diese Person denke, diese Kriterien? Und wenn nicht, dass ich das vor Gott bringe und sage, Herr, bin gerade überhaupt nicht freundlich zu dieser Person in meinem Denken. Und ich möchte mit dieser Person reden. Aber dann hilf mir, freundlich zu sein. Veränder du mein Herz darin. Oder ich bin da auch nicht ganz ehrlich und ich muss die Wahrheit aussprechen. Hilf mir dabei. Ich möchte euch ermutigen, in der nächsten Zeit, in dieser ganzen Beziehungskonstellation zwischen Gott und euch, zwischen den anderen und euch und auch zu euch selbst, immer wieder auch das auch gegenzuhalten. Ich habe euch das jetzt mal bewusst so aufgeführt, weil so ist es schön kompakt. Es ist keine große Kunst, sich das irgendwie auf einen kleinen DIN A6-Zettel zu schreiben und sich den irgendwie ins Portemonnaie zu stecken, dass man es immer wieder auch griffbereit hat, um zu schauen, ist das, was ich gerade auch Liebe nenne, ist das wirklich auch vor Gott Liebe? Ist das wirklich echt? Ist das wirklich belastbar? Und vielleicht auch, wo ihr das erst, ihr seht, ihr werdet bestimmt auch einige Bereiche dort sehen, wo ihr merkt, Mensch, hier erlebe ich Freundlichkeit oder ich bin wirklich geduldig mit der Person. Ja, einfach zu sehen, da ist Gott schon am Arbeiten. Oder vielleicht auch einfach zu merken, hier sind Leute wirklich freundlich zu mir, die nehmen mich an, die sagen mir ganz, ganz ehrlich die Wahrheit. Die leiden mit mir unter der Ungerechtigkeit, die mir widerfährt. Dann dürft ihr das der Person sagen und sagen, ich finde das so toll, du zeigst mir ein Stück weit von Gottes Liebe. Ich möchte euch ermutigen, dass wir da hineinkommen, dass wir das miteinander teilen. Und da, wo das noch nicht so ist, dass wir Gott darum bitten, dass seine Liebe in uns immer mehr Gestalt annimmt. Das passiert nämlich nicht sofort. Im Galaterbrief schreibt Paulus, dass die Liebe auch zur Frucht des Geistes, heißt es da, gehört. Das heißt, das ist etwas, eine Frucht ist ja etwas, was nicht sofort da ist, so plups, Frucht, sondern das ist etwas, was wachsen muss. Ich habe vorhin schon den Agrarökonomen hier angeführt, ja, man muss warten, bis so eine Frucht wächst. Das muss erstmal, es ist angelegt, aber es muss halt wachsen. Und das dürfen wir auch erwarten, dass das in uns wachsen darf. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus diesem wunderschönen Hohenlied der Liebe. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir alle haben irgendwie Vorstellungen davon, was Liebe ist. Wir haben alle auch schon unsere Erfahrungen gemacht, positive und nicht so positive. Von dem, was wir selbst oder andere Menschen Liebe genannt haben, was keine war. Ich möchte dir so sehr danken dafür, dass deine Liebe, dein Bild von Liebe, dein Wort für Liebe so viel größer ist. Weil es einfach dich als Zentrum, als Identität von Liebe mittendrin hat. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, dass das in uns auch immer mehr Gestalt annimmt. Nicht nur in der Liebe zwischen uns und dir, sondern auch zu uns selbst und zu den anderen. Ich glaube, es ist vielleicht eines der größten Übel überhaupt, dass wir so vieles Liebe nennen, was nicht Liebe ist. Weil alles andere, was Beziehung auch lebendig macht, das fußt eigentlich alles auf deiner Beschreibung, auf deinem Sein von Liebe. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du uns da auch zeigst, wo wir vielleicht das komplett falsch verstanden haben oder vielleicht auch falsch vorgelebt bekommen haben, wo wir selbst betrogen worden sind. Danke, dass du uns nicht betrügst, weil du so unglaublich geduldig zu uns bist, weil du freundlich bist, weil du keinen Neid kennst, weil du dich nicht aufspielst, nicht eingebildet bist, weil du dich nicht taktlos verhältst, weil du nicht deinen eigenen Vorteil suchst. Es gibt sowieso nichts, was wir dir noch geben könnten, was du nicht schon hättest. Weil du nicht die Beherrschung verlierst. Weil du uns nichts nachträgst, wo wir zu dir kommen und unsere Schuld vor dir bekannt haben und wissen dürfen, dass Jesus für uns gestorben ist. Weil du dich nicht am Unrecht freust, sondern Gerechtigkeit liebst. Und dass du dich an der Wahrheit freust und dass du uns auch mit Wahrheit überschütten möchtest. Danke, dass du so vieles von unseren dummen Fehlern, unseren Irrwegen und so weiter erträgst. Danke, dass du in jeder Lage glaubst und uns auch den Glauben stärken willst. Dass wir deswegen Grund zur Hoffnung haben. Und dass wir in dir allem standhalten können. In Jesu Namen. Amen.